Ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder auch im Auftrag der AG darüber nachgeforscht, wo die Vorschriften zur Organvergütung überhaupt herkommen. Ich hatte ursprünglich den Eindruck, dass mit der Aufnahme in das aktuelle HGB oder ja, in das HGB 1985 mit dem Bireliq damit sozusagen gefunden zu haben, aber es ist anders. Es gibt da eine Vorschrift, die heißt, in dem Geschäftsbericht sind ferner Angaben zu machen über die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstandes und die der Mitglieder des Aufsichtsrates, in Klammern, Gehalt, Vergütungen, die in einem Anteil am Jahresgewinn bestehen, Aufwandsentschädigung, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art, Klammer zu. Diese Vorschrift stammt aus dem Jahr 1931 und ist seinerzeit per Notverordnung des damaligen Reichspräsidenten in das HGB aufgenommen worden. In diesem Zusammenhang hat die AG mich noch gebeten, etwas weiter darüber nachzuforschen, was denn damals die Motivation dazu war, denn soweit das für mich ersichtlich ist, hat damals das Reichsministerium für Justiz sowieso schon den Auftrag bekommen, das Aktienrecht im HGB zu erneuern, und in dem Gesetzesentwurf, der kurz vor dieser Notverordnung veröffentlicht wurde, stand diese Pflicht noch nicht drin. Aber das ist etwas für die nächsten Tage. Die AG hat vorgestern ihre dritte Sitzung abgehalten und hat ziemlich eng sich an die Vorgaben der Ausschüsse gehalten, was die Agenda angeht. Als wir uns darüber unterhalten haben, vielleicht sollte ich noch vielleicht mal erwähnen, weil es vorgestern war, gibt es jetzt auch natürlich noch keine Papiere. Habe auch noch kein abgestimmtes Protokoll. Insofern, das, was ich jetzt berichte, das stammt aus dem Protokollentwurf. Wir haben natürlich auch über den weiteren Prozess gesprochen, und da wurde auch erwogen, wie ich heute Vormittag schon gegenüber Herrn Blönk erwähnte, die Frage, inwieweit man sich denn jetzt etwas absichert dahingehend, ob die Ansätze bzw. der jetzt im Moment noch übrig gebliebene oder favorisierte Ansatz, ob die denn dem Gesetz auch entsprechen. Auf der anderen Seite ist auch kurz über die Möglichkeit eines Diskussionspapiers beraten worden. Die AG ist allerdings der Ansicht, dass ein Diskussionspapier nicht hilfreich wäre in diesem Projekt. Als Vorteil wird natürlich schon gesehen, dass man da frühzeitig Rückmeldung in Bezug auf die Bewertung der einzelnen Ansätze hat, wenn man in das Diskussionspapier diese Ansätze mit aufnimmt und beschreibt, worum es da eigentlich geht. Als Nachteile sieht die AG, dass der Zeitrahmen zur Erstellung des neuen DS 17 ja deutlich ausgeweitet wird. Zweitens, die AG hat ja in den ersten beiden Sitzungen oder die ersten beiden AG-Sitzungen waren geprägt von einer ziemlich deutlichen Heterogenität in Bezug auf das, was man eigentlich zeigen will. Und insofern besteht seitens der AG auch die Befürchtung, dass die Öffentlichkeit, wenn man sie jetzt mit allen Ansätzen konfrontiert, eine ähnliche Heterogenität aufweist, die beim Rücklauf der Kommentierung dazu möglicherweise nicht besonders hilfreich wäre. Und als dritten Punkt war relativ konsensual die Befürchtung, dass die Diskussion über die Vergütungsthemen aufgrund der politischen Brisanz relativ früh auf eine Ebene abgleitet, die möglicherweise nicht mehr dem inhaltlichen, sachlichen Anspruch genügt. Aus diesem Grund empfiehlt die AG nicht, ein Diskussionspapier zu veröffentlichen. Stattdessen ist die AG, wie ich schon erwähnte, eher für sachgerecht, jetzt, nachdem sich die AG auch auf einen Ansatz eingeschossen hat, also im Sinne von favorisiert, mal mit dem BMJ zu sprechen, beziehungsweise mit Vertretern der Kodexkommission, sofern das ihre Zustimmung auch findet.
Ich fände es aber gut, wenn es klargestellt würde, dass die beiden anderen Ansätze Erwähnung finden müssen. Und ich meine das mit dem Müssen wirklich als Müssen, und gegebenenfalls in der Begründung mehr oder minder umfänglich erwähnt werden müssen, mit einer Begründung, warum sie nicht genommen werden. Denn wenn wir zu schmalspurig in eine etwaige Diskussionsrunde eintreten, bringt uns das nichts. Das heißt, es kann nicht sein, dass wir nachher sagen, wir gehen auf Angabe von allem erst nahezu auf Cashflow-Basis, wo das Geld rübergeht, dann sagt jeder, aber es gibt doch auch noch andere Varianten, warum habt ihr über die nicht nachgedacht? Das bringt uns nicht, das führt uns in die Irre und insofern, es darf auf keinen Fall verloren gehen. Und wie es dann in die Diskussion einbezogen wird, eben wenn wir es ablehnen und mit Begründung ablehnen, ist gut und wenn dann einer dazu Stellung nimmt, dann können wir damit umgehen. Aber es muss erwähnt werden.
Ja, ich denke mal, im Detail werden wir auf die Ansätze bzw. auf die Argumentation, warum jetzt ein Ansatz der Favorit ist, in der nächsten Sitzung eingehen. Denn zwischen heute und der nächsten Sitzung, was ja die gemeinsame Sitzung der Fachausschüsse ist, liegt keine AG-Zusammenkunft mehr. Gut, die AG hat sich sehr erschöpfend über Sinn und Zweck der Angaben zur Organvergütung unterhalten. Das war ja auch ein Arbeitsauftrag der Fachausschüsse. Und am Ende der Diskussion wurde so als vorläufiges Ziel, oder nicht als vorläufiges Ziel, als vorläufiges Ergebnis festgehalten, dass der Sinn und Zweck der Angaben zur Organvergütung sich aus dem Aktiengesetz, nämlich aus § 87 Absatz 1 Aktiengesetz speist. Ja, danach hat der Aufsichtsrat dafür zu sorgen, dass die Vergütung der Vorstandsmitglieder in einem angemessenen Verhältnis zu Aufgaben, Leistungen und zur Lage der Gesellschaft stehen. Diese Norm wird von der AG als Vorschrift zum Schutz aller Anteilseigner angesehen, wobei der Begriff Anteilseigner sich hier auch auf die potenziellen Anteilseigner erstreckt, also noch nicht die aktuellen, weil sie über die Hauptversammlung und über den Aufsichtsrat ja die Kontrolle über die Aufgabentätigkeiten des Vorstandes ausüben. Natürlich ist es so, dass das Aktiengesetz vorrangig für die Aktiengesellschaften gilt. Allerdings ist es so, dass der § 87 auch Bindungswirkung auf andere Rechtsformen wie GmbHs und Kommanditgesellschaften auf Aktien entfaltet. Insbesondere dann, wenn es Vorschriften gibt, die bei solchen Gesellschaften die Existenz eines Aufsichtsrates fordern, wie es beispielsweise aus dem Mitbestimmungsgesetz hervorgeht.
Darf ich mal eine Frage und oder Bedenken anmelden? Dass der Aufsichtsrat dafür zuständig ist, dass die Organvergütung nicht ins Kraut schießen. Gut. Warum zieht das solche Anhangangaben nach sich? Ist es der Rechenschaftsbericht, der damit abgedeckt wird? Denn dass der Aufsichtsrat sich Gedanken machen soll, was er einem neuen Vorstand verspricht, ja, aber das würde doch nicht notwendigerweise dazu führen, dass das offengelegt wird und das Ganze jährlich Bericht erstattet wird. Und das ist so ein bisschen das, was ich damals in der Diskussion mit dem Kodex erlebt habe, der sich natürlich auch als Advokat dessen sieht, dem Aufsichtsrat das richtige Handwerkszeug mit in die Hand zu geben. Aber die HGB-Anhangangaben, kann man deren Sinn und Zweck wirklich daraus so ableiten oder würde zumindest noch eine Abstufung kommen? Denn wie gesagt, dass der Aufsichtsrat eine Aufgabe hat, ja, und da muss er nachkommen. Aber ist eine Anhangangabe das, wo der jetzt Rechenschaft ablegt? Oder ich meine, Teile dessen sind doch normales Geschäftsgebaren. Und ich muss doch nicht alles normale Geschäftsgebaren jetzt immer eins zu eins offenlegen.
Ja, also der Zusammenhang zwischen den beiden wird, zwischen HGB und Aktiengesetz, wird tatsächlich darin gesehen, um für die Angemessenheitsbeurteilung dem Aufsichtsrat den aktuellen, aber auch potenziellen Anteilseignern ein Instrument an die Hand zu geben, um diese Beurteilung vornehmen zu können.
Dem Aufsichtsrat, aber der kommt doch an alle möglichen Unterlagen und oder er verspricht es ja zunächst und kann ja dann auch im Prüfungsausschuss oder wie auch immer alle möglichen Fragen stellen, aber das muss ja nicht unbedingt offengelegt werden oder wird doch zum Teil nicht offengelegt. Wer dient da wem mit welcher Angabe? Dass der Anleger und der potenzielle Anleger sieht, dass der Aufsichtsrat eine Vergütung von 10 Millionen für angemessen hält. Ich komme unter anderem auch darauf, wie detailliert muss das denn sein? Ist das das, oder bringt uns das dann auch wirklich zu anderen Zeitpunkten oder anderen Zahlen oder irgend sowas? ich sehe es noch nicht so ganz.
Naja, das möglicherweise nicht nur dadurch, aber wenn wir zwei Ziele haben, wir müssen anhand der Zahlen, die der Anhang bereitstellt, beurteilen, ist die Vergütung angemessen in Bezug auf Aufgabenleistung und Lage der Gesellschaft, dann muss die Zahl das auch leisten können. Und nach Ansicht der AG kann das eine Zahl nicht leisten, die sich aus Zahlen zusammensetzt oder aus Beträgen zusammensetzt, die unterschiedlich ermittelt wurden. Ja, also heißt, wenn die Summe Gesamtbezüge eben aus einem Teil besteht, den ich schon vorne angebe und aus einem Teil besteht, den ich am Ende der Erdienungsperiode angebe. Ja, und vor diesem Hintergrund sind die Ansätze auch beurteilt worden.
Vielleicht Ihnen das... Ich kann das in Teilen nachvollziehen. Ich habe auf der einen Seite eine, ich sag mal, jährliche Leistung. Ich habe aber einen vierjährigen Vorstandsvertrag oder sonst was mit einer langjährigen Komponente. Und die langjährige Komponente nach bisheriger Lesart, aktienorientierte Entlohnung, packe ich dann praktisch ins erste Jahr ein. So, und dann ist die Vergütung und die Leistung laufen asynchron. Zumindest wenn ich jetzt überlege, pro rata temporis. Insofern kann ich dann nachvollziehen, wenn man das nimmt als Argumentation dafür, dass man doch stärker an eine aufwandsorientierte, rechnungslegungsnähere Darstellung der Vorstandsvergütung, wenn man da andocken will. So würde ich es jetzt interpretieren. Ich weiß nicht, ob man das zu Beginn des letzten Jahrhunderts sozusagen so gesehen hat, weil diese Arten von Vergütungsformen wahrscheinlich so noch nicht in dem Maße vorlagen.
Ich würde mal weiter berichten dann. Gut, also basierend auf dem Sinn und Zweck. Also welcher der entworfenen Ansätze der AG liefert die Informationen, welche am ehesten geeignet ist, die Angemessenheit der Vergütung in Bezug auf Aufgabenleistung und Lage der Gesellschaft zu beurteilen? Vor dieser Zielsetzung wurden die Ansätze diskutiert. Der Ansatz 1 war sozusagen der Ansatz, der alle Bezüge im Jahr der Einräumung sozusagen in die Gesamtbezüge einrechnet. Das heißt, man kann je nach Ausgestaltung was sagen, entweder sämtliche Vergütungsbestandteile oder eben nur die für Mehrjahre gelten, also die mehrjährigen aktienbasierten, werden mit dem eingeräumten Wert angegeben und man sagt alternativ, die jetzt schon feststehen, also die realisierten, die werden mit dem realisierten Wert angegeben. So, das sind die beiden Spielarten. Es ist so, dass die Paragraphen 285 für einen Einzelabschluss und 315 auch Erläuterungen zu den Vergütungssystemen fordern. Die AG ist der Ansicht, dass wenn man die Gesamtbezüge am vorderen Ende angibt, dass diese Art und Weise der Berechnung eher auf die Angemessenheit des Vergütungssystems abstellt, weil hier nämlich in Aussicht gestellte Bezüge mit zukünftig zu erbringenden Leistungen ins Verhältnis gesetzt werden können, insbesondere was die mehrjährigen aktienbasierten angeht. Weil es aber diese Vorschrift gibt, die ich gerade eben erwähnte, 285 und 315, kann die Vorschrift zur Angabe der Gesamtbezüge eigentlich nicht die Primärbasis dafür sein. Ja, aus diesem Grunde ist die AG der Ansicht und sagt, wenn es darum geht, dass man die Angemessenheit des Vergütungssystems beurteilen will, dass dafür nicht die Gesamtbezüge relevant sind, sondern die Vorschrift, mit der das Vergütungssystem erläutert werden muss. Der zweite Nachteil, der sich mit Ansatz 1 ergibt, dass wenn man Vergütung als Wort nimmt, dann stellt man sich darunter etwas vor, was mehr oder weniger feststeht. Wenn ich am Anfang der Erdienungsperiode einen Wert angebe, dann ist das immer ein Schätzwert, der von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist und höchst unsicher sein kann. Ja, der hängt zum einen davon ab, wie der Vorstand selber performt. Ja, der kann aber auch von Marktbedingungen abhängen, auf die Entscheidungen des Vorstandes überhaupt gar keinen Einfluss haben. Und insbesondere im Hinblick auf den Ansatz 3, welcher auf die tatsächlichen erdienten Bezüge fokussiert, ist die AG der Ansicht, dass der Ansatz 1 sich nicht notwendigerweise am besten eignet von dem Hintergrund der Zwecksetzung der Angaben zur Organvergütung. Wie ich sagte, Angemessenheitsbeurteilung der Bezüge in Bezug auf die Aufgabenleistung und auf die Lage der Gesellschaft. Dann haben wir uns über Ansatz 2 unterhalten. Ansatz 2, nochmal zur Erinnerung, ist der Ansatz, der ja, die Vergütung oder die Gesamtbezüge periodisiert ermittelt, ja, entweder auf dem tatsächlich gebuchten Aufwand, das ist der Ansatz 2a, oder basierend auf eigenen Periodisierungsregeln, das wäre Ansatz 2b. Ein ganz klarer Vorteil des Ansatzes 2a ist aus Sicht der AG, dass wir hier eine objektivierte Ermittlung der langfristigen variablen aktienbasierten Bezüge haben, auch der langfristigen variablen nicht aktienbasierten Bezüge. Als zweiten Vorteil sieht die AG, dass wir durch die Periodisierung oder Verteilung des gesamten Betrags einen Bezug auf die Entwicklung der Lage der Gesellschaft in dem aktuellen Geschäftsjahr, für das die Vergütung periodisiert wurde, dass sich das besser erkennen lässt. Und als dritter Vorteil, das ist ein Vorteil praktischer Art, gilt, dass sich die Gesamtbezüge dann relativ einfach mit Blick auf die Buchhaltungsdaten errechnen lassen. Es gibt aber zwei wesentliche Nachteile, nämlich erstens, der Betrag für langfristige variable Vergütung sind ebenso ein unsicherer Schätzwert wie im Ansatz 1, wenngleich auch die Unsicherheit von Jahr zu Jahr abnimmt. Ja, je näher ich am Ende bin, desto sicherer kann ich beurteilen, schafft er denn die Zielerreichung der Vorstand oder eben nicht. Der zweite Nachteil sind die Inkonsistenzen, die man insbesondere mit Ansatz 2a in Kauf nimmt. Denn wir haben ja das Problem, dass schon nach IFRS 2 die Cash-Settled-Share-Based-Payments anders behandelt werden oder anders errechnet werden, aufwandsmäßig berechnet werden, als die Equity-Settled-Share-Based-Payments. Das heißt, wir haben innerhalb der IFRS schon eine Inkonsistenz und wir haben sie auch innerhalb eines HGB-Abschlusses, weil hier Equity-Settled-Share-Based-Payments möglicherweise gar nicht zu einem Aufwand führen. Und wir haben eine Inkonsistenz zwischen den Angaben von Anwendern, die IFRS beachten, und Anwendern, die HGB beachten, weil zwischen den beiden ja auch nochmal Unterschiede bestehen. Und aufgrund dieser zwei wesentlichen Nachteile hält die AG auch den Ansatz 2 nicht für sachgerecht, insbesondere Ansatz 2a. Dann haben wir noch den Ansatz 2b, der zumindest das Problem der Inkonsistenz beseitigen würde, wenn man nämlich unabhängig vom Rechnungslegungsregelwerk ganz eigene Periodisierungsregeln für die langfristigen aktienbasierten Bezüge implementiert. Aber das ist aus Praktikabilitätsgesichtspunkten aus Sicht der AG ebenso abzulehnen. Was gegen die Ansätze 2a und b insgesamt spricht, dass wir hier Gesamtbezüge aus allozierten Daten ermitteln würden, welche man streng genommen gar nicht verteilen sollte, insbesondere bei den langfristigen aktienbasierten Vergütungen, weil sich nämlich dort eine Vergütung nicht auf ein Jahr bezieht, sondern eben auf eine Mehrjahresperiode. Wir berichten aber einen Jahresabschluss für eine Einjahresperiode. Ja, das sind im Grunde genommen die Argumente, die gegen die aufwandsbasierte oder periodisierte Ermittlung der Gesamtbezüge aus Sicht der AG sprechen.
Da nochmal kurz fragen, das verstehe ich jetzt nicht. Ja. Punkt. Also das wäre für mich genau ein Gegenargument zu sagen, wenn ich 3 Jahre für etwas arbeiten muss, dann kann es nicht sein, dass ich dann das Ergebnis dieser Arbeit in einem Jahr zeige. Also das widerspricht meiner Ansicht nach dem, was Sie eben gesagt haben mit 87 und so weiter. Also da, dem kann ich nicht so ganz folgen, ehrlich gesagt. Aber gut, wenn das die Meinung des AG, der AG ist. Aber
ja, aber das ist ein gutes Argument, denn das wurde auch erwogen, um möglicherweise noch einen Vorteil für den Ansatz 2 herauszuarbeiten. Aber das Problem besteht darin, oder aus Sicht der AG, dass natürlich die Verteilung dieses Betrages auch mit einer hohen Unsicherheit behaftet ist.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, der ist mir eben auch nochmal aufgefallen. Ein Tod muss ich natürlich irgendwo sterben. Ich verstehe das mit der Unsicherheit, ja, das ist klar. Und gerade wenn es dann zu so seltsamen Punkten kommt, wo in einem Jahr vielleicht sogar das Ganze mal ins Negative kippt, Aber da ist eben halt die Frage, was gewichte ich jetzt höher? Will ich jetzt sagen, ich brauche halt in meinem Beispiel 3 Jahre für die Arbeit und ich beurteile also die Leistung über die 3 Jahre und periodisiere dann? Ist das eigentlich das wesentliche Ziel? Und nehme in Kauf, dass es unsicher ist, aber mache halt den Best Estimate oder sage, nee, das ist alles so unsicher, dann zeige ich es mal am Ende der 3 Jahre. Also ich sage jetzt mal meine persönliche Meinung, ich tendiere eigentlich eher zum ersten Ansatz. Dass das mit Unsicherheiten behaftet ist, ist klar, aber man muss irgendwo einen Tod, muss man sterben. Und die Frage ist, was jetzt auch vom Sinn und Zweck her gewichte ich höher. Und ich hatte eigentlich den Sinn und Zweck, den die Gruppe rausgearbeitet hat. Und ich verstehe, dass es schwierig ist, sowas herauszuarbeiten, Sinn und Zweck. Da gab es ja auch am Anfang schon Diskussionen. Die würde ich dann aber eher in der Periodisierung eigentlich dann nicht wiederfinden, wenn ich jetzt von Sinn und Zweck ausgehe. Also da, aber es scheint so zu sein, dass die Arbeitsgruppe eigentlich diese Unsicherheit so hoch gewichtet hat und gesagt hat, ne, also das wollen wir auf jeden Fall nicht und dann gehen wir lieber in die. Okay, da muss ich ehrlich sagen, habe ich eine andere Meinung.
Ich meine, das zweite Argument war ja auch die Angemessenheit der Leistung unter der jeweiligen Situation des Unternehmens. Das ist ja auch, spiegelt sich ja auch im Gesetzestext wieder. Und natürlich ist es so, dass es, wenn ich in einem Unternehmen ein Jahr habe, wo das Unternehmen einen Verlust macht, potenziell der Vorstand auch nur eine sehr geringe oder gar keine variable Vergütung erhält. Gleichwohl er stundenmäßig in dem Jahr sicherlich genauso viel gearbeitet hat wie in einem guten Jahr. Und jetzt nehmen wir mal, sagen wir mal, dass der Kapitalmarkt auch funktioniert und sich das mehr oder minder auch im Aktienkurs niederschlägt, dann habe ich genau die gleiche Entwicklung eben dort. Gleichwohl ich die variable Vergütung, die eben einjährig ist, die stark durch die Performance des Unternehmens beeinträchtigt ist, die zeige ich in dem laufenden Jahr. Gleichwohl ich dann eine langfristige Vergütung, die auch sehr stark durch die Performance des Unternehmens beeinflusst ist, wo Sie sagen, na, da ist aber ein bestimmter Grad an Unsicherheit dabei, die zeige ich eben verzerrt nur upfront. Und da habe ich auch ein Störgefühl. Also, aber es hängt sicherlich davon ab, wie man diesen Paragraph im Aktiengesetz interpretiert. Und
vielleicht doch noch zur Ergänzung zum Guido Flatter. Also ich teile die Einschätzung mit der Unsicherheit, ein Tod muss ich irgendwie sterben. Und Sie haben es ja auch gesagt, gegen Ende des Programms wird ja die Unsicherheit reduziert und damit habe ich dann einen True-Up sozusagen. Und wenn ich Und die Frage von mir wäre eigentlich, ob die Arbeitsgruppe sich eigentlich immer, sage ich mal, einen eingeschwungenen Zustand überlegt. Ich habe immer den Eindruck, man überlegt sich sozusagen ein Programm und sagt dann, ja, das macht aus diesem oder jedem Grund keinen Sinn, denn wenn ich jetzt einen eingeschwungenen Zustand habe, dann hätte ich quasi immer in jedem Jahr, wenn ich 4 Jahresprogramme habe, habe ich immer unterschiedliche Scheiben der Unsicherheit und im Endeffekt habe ich dann immer einen True-Up sozusagen über den Long Run und von daher würde ich da diese Unsicherheit anders eigentlich ansehen, weil ich sozusagen immer nur einen Teil an Unsicherheit habe und eine unterschiedliche Grade der Unsicherheit habe.
Nun, es ist ja nicht allein das Argument der Unsicherheit bei der Aufwandsbasierten, was dazu führt, dass die AG auch die Aufwandsbasierte, ich sag's mal vorsichtig, nicht favorisiert. Es ist ja auch das Problem der Inkonsistenz, was ich erwähnte. Ja? Der Unterschied zwischen den Cash-Settled Equity.
Sorry, dass ich Sie da unterbreche. Ich verstehe das mit HGB und IFRS. Das ist nicht vergleichbar. Vor dem Hintergrund, dass HGB da weniger Vorgaben hat. Hat die Arbeitsgruppe aber mal bei IFRS darüber nachgedacht, warum bei Equity Settled eine andere Aufwandsverteilung vorgenommen wird als bei Cash Settled? Da gibt es ja einen gewissen Grund auch, der dahinter steht. Jetzt kann man dem folgen oder nicht. Aber man könnte, das ist inkonsistent, weil es ist auch sinnvoll, dass es inkonsistent ist, aus dem und dem Grund. Also das Argument, es ist inkonsistent, reicht mir da nicht.
Das Wort Inkonsistenz ist ein bisschen schwierig an der Stelle.
Ja, weil ich kann schon verstehen, ist ja eine gewisse Idee auch dahinter, warum ich bei Equity Settled am Anfang sage, das wird jetzt eingeloggt. Ab dem Zeitpunkt sind die Leute praktisch Eigenkapital-Eigner oder haben Anspruch darauf, Eigenkapital zu bekommen. Die Wertentwicklung, die danach passieren, interessiert das Unternehmen nicht mehr. Das gilt, ja, interessiert uns nicht, soll auch dann nicht im Abschluss, das liegt alles bei denen. Bei den Anspruchsberechtigten, während bei einer Cash-Settled liegt das schon bei uns, weil da müssen wir mal gucken. Also von daher, wenn ich jetzt, dem kann ich folgen, der Idee oder auch nicht, aber wenn ich ihr folge, dann ist die Inkonsistenz in Anführungsstrichen ja eine, die Sinn macht.
Ja.
Gut, was das angeht, das ist nichts, was in der AG so explizit besprochen wurde, aber ich leite das implizit daraus ab, dass die Angabe der Organvergütung einen anderen Zweck hat als die Darstellung der Vermögensbelastung, ja, durch die Gewinnverlustrechnung. Sie haben recht in dem Sie sagen, ich würde sagen, ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, dass möglicherweise unterschiedliche Zielsetzungen dahinter sind. Nein, das haben wir nicht gesagt, das habe ich gesagt. Wenn Sie sagen, es gibt einen Grund dafür, warum man die Equity Settled anders behandelt. Aber wenn ich wissen will, was eine Person an Bezügen bekommen hat, dann weiß ich ja, dann interessiert mich ja letztendlich, was hat er tatsächlich erhalten, was ist ihm als Vermögen zugeflossen. Und das sagt ja die Angabe, sagt ja eine Angabe, wo ich die Anzahl der Aktien zwar in die Bewertung einfließen lasse, aber nicht den Wert der Aktien, sagt es ja nicht aus.
Ja, dann sagen Sie aber, und sehr wahrscheinlich haben Sie es auch schon gesagt, ich habe es nicht mitbekommen, ich erinnere mich an Diskussionen, die wir am Anfang hatten, wo die Arbeitsgruppe sich auch mit beschäftigt hat. Was wollen wir eigentlich darstellen? Die Belastung des Unternehmens oder das, was zufließt beim Vorstand? Anscheinend hat die AG jetzt gesagt, nee, das ist das, was beim Vorstand zufließt. Dann, wenn man sagt, das ist das Ziel, dem kann man zustimmen oder nicht. Ich sage jetzt wieder, ich würde dem nicht zustimmen. Nicht, weil ich der AG immer widersprechen möchte, sondern mir geht es eigentlich eher darum, wo liegt die Belastung des Unternehmens? Das ist für mich eigentlich Sinn und Zweck, auch wenn ich wieder mal den 87 mir vor Augen führe, den Sie gerade genannt haben, zu sagen, naja, was bekommt denn, welche Belastung habe ich denn als Investor? Darum geht es ja, auch zukünftige Investoren. Und das ist die Belastung des Unternehmens. Da würde ich eigentlich eher sagen, interessiert mich nicht, was bei dem ankommt. Es geht eher um die Belastung des Unternehmens. Aber anscheinend hat die AG sich anders entschieden. Die hat gesagt, nee, es geht um den anderen. Also das, gut, aber ich muss sagen, da knabber ich dran an den Entscheidung, ehrlich gesagt.
Vielleicht auch dazu eine Ergänzung. Also wir wissen ja, dass der Corporate Governance Codex jetzt, glaube ich, auch diese Ceilings eingeführt hat. Ich glaube, man darf nur noch 200% dessen, was quasi ursprünglich vorgesehen ist. Das heißt, wenn die Aktien stark ansteigen, dann setzt dann Cap ein. Und da haben viele Unternehmen, und da weiß ich auch, dass unser Unternehmen sich da auch dagegen gewehrt hat und gesagt hat, naja, was kann denn der Vorstand dafür, wenn die Aktie besonders gut performt? Dann muss ich ihn noch bestrafen. Im Endeffekt ist doch entscheidend, was ihm quasi zu Beginn ökonomisch eingeräumt habe, und das ist der relevante Aktienkurs. Wenn der Aktienkurs dann explodiert, ja mein Gott, dann ist das eben so, aber wie kann ich ihn dadurch bestrafen? Jetzt höre ich andererseits aber wiederum, dass doch eben genau das der Punkt ist, der irgendwo dann relevant ist. Das heißt, zumindest wenn unser Siemens-Vertreter diese Meinung auch vertreten ist, da würde dem widersprechen, was wir sozusagen in der Kommentierung zum Corporate Governance Codex uns geäußert haben. Da haben wir gesagt, wir müssen schauen, auf was wurde quasi initial eingeräumt und welches Potenzial sich daraus ergibt. Wenn das dann sehr gut ist, ja mein Gott, dann eben Lucky Gain sozusagen. Und das widerspricht dann wiederum der Sichtweise.
Ja, gut, ich bin jetzt am Bericht fast am Ende angelangt. Es ist wahrscheinlich kein Geheimnis mehr, dass die AG den Ansatz 3 als den Ansatz 3 favorisiert. Als Vorteil wird hier gesehen, dass die Höhe der Vergütung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststeht. Ja, und weniger stark, das kommt wieder auf die Spielarten an. Der Ansatz 3 hat 3 verschiedene Varianten gehabt. Und je nachdem, welche Variante man dort nimmt, ist der Schätzer mehr oder weniger zuverlässig. Also es gibt einen Punkt, zu dem muss man noch eine Schätzung anstellen. Zum Zweiten ist dieser quasi sicher feststehende Anspruch am besten dazu geeignet, den Zusammenhang zwischen erbrachter Leistung oder zu erbrachten Leistung und der Lage der Gesellschaft herzustellen. Und was auch noch als Vorteil gesehen wird, möglicherweise aber nicht aus dem Sinn und Zweck, der Ansatz 3 würde auch eine Annäherung an den Kodex bedeuten. Das war es im Wesentlichen.
Ich glaube, wir hatten doch auch die Arbeitsgruppe gebeten zu sagen, oder vielleicht wurde das ja jetzt auch schon gesagt von Ihnen, ob das Ganze denn aus Sicht der Arbeitsgruppe vertretbar ist mit dem Gesetz. Genau.
Das habe ich Ihnen, nicht böswillig unterschlagen. Wir haben darüber gesprochen. Es gab dazu auch ein vorbereitetes Papier, sehr, sehr technischer Art. Allerdings hat die AG aus Zeitgründen das nicht mehr behandelt. Aber als ich dann am Ende der Sitzung nochmal darauf drängte, ob wir uns da vielleicht eine vorläufige Meinung, ob sich die AG eine vorläufige Meinung dazu bilden kann. Aber das kann auch der knappen Zeit geschuldet gewesen sein, kam so raus, dass die AG der vorläufigen Meinung ist, dass der Paragraph 314 vereinbar ist mit allen drei Ansätzen im Grunde genommen.
Oder umgekehrt alle drei Ansätze mit 314.
So. Ja, was dazu notwendig wäre, ist tatsächlich das, was ich heute Vormittag Herrn Blöck fragte. Wir haben mal ein Gespräch mit dem BMJ, weil im Grunde genommen alle drei Ansätze eine schon signifikante Neuinterpretation des Gesetzes erfordern.
Noch eine Frage zu dem Ansatz 3. Ich hatte das letzte Mal verstanden, dass der Ansatz 3, dass es da auch nochmal Verästelungen gibt, ob das sozusagen Ende der Vesting Period oder wenn da noch eine Ausübungsperiode ist, ob der Zeitpunkt der Ausübung relevant ist. Ich hatte verstanden das letzte Mal, dass die Zeitpunkt der Ausübung die Präferenz in der Arbeitsgruppe genießt. Ist das noch so?
Das ist es nicht mehr so. Also nachdem die Arbeitsgruppe sagte, Ansatz 3 ist der, den wir jetzt erstmal weiterverfolgen, haben wir zwei Beispiele, oder eigentlich waren es sogar drei, auf die Ansätze 3a, b und c angewendet. Also A ist der Zeitpunkt, bei dem der Erdienungszeitraum abgeschlossen ist. Das heißt, die Gesamtbezüge entspricht den Bezügen, die ich erdient habe. 3b ist der Zeitpunkt, zu dem ein Vorstand erstmalig zum Beispiel eine Aktienoption ausüben kann. Also diese feinsinnige Unterscheidung, feinstreifige Unterscheidung ist deswegen notwendig, weil ziemlich oft auch noch eine Sperrfrist danach besteht. Ja? Und gehe ich jetzt ans Anfang der Sperrfrist und sage, hier berechnet die Gesamtbezüge, das wäre 3a, gehe ich ans Ende der Sperrfrist, dann wäre das Zeitpunkt 3b. Und der Zeitpunkt 3c ist dann entweder der tatsächliche Ausübungszeitpunkt, also wenn der Vorstand nach Ende der Sperrfrist noch eine zum Beispiel 2-Jahres-Frist hat, innerhalb derer sich entscheiden kann, wann er ausübt, dann ist das also die tatsächliche Ausübung, oder wenn die Konditionen eine automatische Ausübung vorsehen, dann wäre das der Zeitpunkt der automatischen Ausübung. Und beim Ansatz 3c wurde zunächst mal nicht ausgeschlossen, aber wurde am kritischsten betrachtet, weil Ansatz 3c das Risiko birgt, dass man eine Vermögensmehrung berichtet, die aber schon so viele Jahre, so viele Perioden weg ist von der eigenen, von der erbrachten Leistung, dass der Zusammenhang nicht mehr herstellen lässt oder nur noch sehr schwer herstellen lässt vor dem Hintergrund der Angemessenheitsbeurteilung. Aber es wurde, Ansatz 3c wurde noch nicht ausgeschlossen.
Aber das ist eigentlich grundsätzlich auch mein Problem. Ich hatte es eben nochmal gesagt, ein Tod muss man sterben. Ich weiß nicht, wie die Zeiträume sind. Ich habe immer gesagt, also 3 Jahre, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zeitraum, in dem die Pläne laufen, 3, vielleicht 5 oder so. Wenn ich jetzt ganz am Ende es mache, dann noch zu sagen, da habe ich noch den Vergleich zu der Entwicklung in den 3 oder 5 Jahren. Das ist genau der Punkt, der mir da im Magen liegt, wo ich sage, dann nehme ich lieber die Unwägbarkeiten in Kauf, als das zu machen. Gut, die Entscheidung ist jetzt, wie gesagt, das ist, glaube ich, da kann man jetzt nicht sagen, das eine ist richtig oder falsch. Es ist die Frage, wo man den Schwerpunkt legt. Und ich persönlich auch aus dem Sinn und Zweck, was Sie auch eben ausgeführt haben, tendiere da eher zu dem anderen Fall. Also eher, das wäre dann eher Nummer 2, so wie Sie es dargestellt haben.
Es ist ja im Ansatz 3, je nachdem, wie man ausgestaltet, A, B oder C, ja auch nicht ausgeschlossen, dass die Information verloren geht darüber, was man mal eingeräumt hat. Ja, also das, wenn man den Ansatz 3a oder generell alle Ansätze als gesetzeskonform ansieht, ziehen die alle nach sich, dass der Satz 4 in dem Paragraph 314 Absatz sonst wie, dass der eine Zusatzangabe bedeutet. Also da steht da sinngemäß drin, bitte gib die aktienbasierten Vergütungen mit der Anzahl in dem Fair Value im Zeitpunkt der Einräumung oder der Gewährung ein. Und wenn man Gewährung eben als Einräumung versteht, wie es im Moment gerade nach DS 17 abgeleitet wird, dann habe ich diese Angabe auch. Ja, also wenn wir sagen, wir nehmen Ansatz 3b von mir aus, dann steht in Bezug auf die Vergütungsklassen, also langfristige Anreizwirkung, kurzfristig etc. pp., steht der erdiente Betrag, und zusätzlich dazu muss ich bei den aktienbasierten Bezügen auch noch angeben, was wurde zu Beginn des Erdienungszeitraums mal vereinbart. Das heißt, ich habe in Bezug auf die aktienbasierten sowieso schon 2 Informationen, die ich da geben muss. Ich habe nicht die Periodisierung, das ist richtig. Man kann natürlich, auch wenn der geneigte Abschlussleser wird sich die Gesamtbezüge nach Ansatz 3 auch ausrechnen können, indem er einfach den Aufwand der letzten 3 oder 4 Jahre aufaddiert. Ja, das würde natürlich auch gehen. Bei der Präsentation oder bei der Berechnung der Gesamtbezüge nach Ansatz 3 würde in dem Zusammenhang aber auch noch die Zusatzangabe helfen, dass man sagt, der Bezug Nummer XY mit dem Betrag 1 Million liegt einer Erdienungsperiode von 3 Jahren oder 4 Jahren zugrunde. Ja, dann habe ich zumindest eine Information bereitgestellt, die dem Leser ermöglicht, sich auszurechnen, wie sah es denn periodisiert aus.
Ich habe halt nur das Problem, dass ich über 3 Jahre hinweg zu wenig Aufwand habe. Nicht Aufwand, den habe ich ja drin bilanziell, aber ich habe es eher mit den anderen Angaben nicht mit. Und ich habe eben auch noch mal kurz überlegt, also ich knabber auch an diesem Thema, das hatten Sie am Anfang ja auch mal dargestellt, wenn jetzt am Anfang, im ersten Jahr läuft es wirklich gut, da wird richtig viel Aufwand eingestellt, im zweiten Jahr geht es runter, da muss ich wieder zurückrudern, also diesen Cumulative Catch-up, dieses Ding, wo ich dann möglicherweise sogar in den Ertrag reinkomme, da könnte man natürlich auch noch mal überlegen, ob man da nicht sagt, nee, das machen wir gar nicht, so im Aufwand, sondern ich gehe praktisch jedes Jahr wieder hin und sage, wenn ich jetzt von Anfang an die Daten gehabt hätte, dann wäre in dem Jahr der Aufwand so und so. Halte ich für, bringt viel mehr Information, hat den Nachteil, ich muss natürlich hier dann doch noch mal neu rechnen. Ja? Also kann ich die Zahlen nicht direkt aus dem Abschluss entnehmen. Ja, ich würde dann keinen Ertrag, nehmen wir mal an, ich hätte im ersten Jahr 500, im zweiten Jahr würde man sagen, insgesamt für die beiden Jahre hätte es aber nur 400, muss also 100 Ertrag zeigen. Und dann würde ich in meinem Fall hingehen und sagen, nein, wenn du 400 hast, tust du so im zweiten Jahr, ich gehe wieder zurück auf Anfang und sage, in diesem Jahr wären es dann 200 gewesen. Aber das geht jetzt auch zu sehr ins Detail, aber also ich bin, wie gesagt, ich bin eher ein Fan von der Periodisierung, aber wie gesagt, ich glaube, am Ende kann man nicht sagen, das eine ist richtig oder falsch.
Aber das würde dann dazu führen, dass du insgesamt dann über die Jahre hinweg einen anderen Betrag ausweist, wie der überhaupt dann letztendlich zufließt.
Ich hätte halt, wenn ich jetzt eben gehört habe, 87, das macht für mich auch Sinn, dass man sagt, ich möchte eigentlich mal sehen, welchen Anspruch hat der Vorstand für dieses Jahr bezogen auf die Performance des Unternehmens. Darum geht es ja, also die beziehen sich ja auch Aktienkurs ist ja Performance des Unternehmens. Ich hoffe, dass da auch ein Vorstand was für kann, wie der Aktienkurs sich entwickelt und darauf auch einen Einfluss hat. Von daher würde ich sagen, vom Sinn und Zweck ist eine Periodisierung für mich eigentlich zielführend. Ich sehe die Nachteile, gerade die Unwägbarkeiten und auch diesen Catch-up, wenn ich also dieses Thema mache, dass ich dann auf einmal Zahlen habe, wo ich sage, naja, das zeigt dann zwar, dass ich im zweiten Jahr relativ schlecht performt habe, aber dann Ertrag zu zeigen, ist natürlich dann schon eine sehr grobe, ja, ein sehr grober Anhaltspunkt für das, was der Vorstand da verdient hat. Ja. Gut, aber ich weiß jetzt nicht, wenn die Arbeitsgruppe scheint da ja sich auf den 3 da geeinigt zu haben. Ich, ja, gut, aber wir wollen ja auch nicht. Irgendwann muss man ja mal den Knoten durchschlagen.
Ich dachte, dass das möglicherweise, müssten wir uns noch mal länger drüber unterhalten, das Ziel der gemeinsamen Sitzung mit dem HGB-Fachausschuss im Juni sein könnte, um bevor dann die AG sich am 8. Juli oder wann auch immer wieder trifft, eine klarere Vorgabe zu machen, dass die nicht so vor sich hin basteln, sondern dass sie mal wieder an die Fachausschüsse angedockt werden.
Glaube ich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kollegen das sehen, aber wir müssen natürlich der Arbeitsgruppe dann auch schon mal ein gewisses Feedback geben und sagen, ja, wir stehen dahinter, der Ansatz 3 mit seinen Stärken und Schwächen, den können wir mittragen, und wenn wir aber hier sagen, also das sehen wir gar nicht, dann sollte man das natürlich frühzeitig mitteilen. Kann man natürlich dann in der gemeinsamen Sitzung machen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schon vom Fachausschuss eine gewisse Indikation haben. Also ich, wie gesagt, bin eher ein Fan von den 2 Jahren, habe ich jetzt mehrmals gesagt. Das war's.
Also ich bin auch kein, also ich favorisiere auch nicht den Ansatz 3, aber ich muss auch sagen, bin vielleicht auch nicht nah genug dran, und ich würde dann auch akzeptieren, wenn die Arbeitsgruppe das vernünftig belegt, auch einem Ansatz 3 von mir zu folgen. Was für mich halt noch wichtig wäre, dass man die Arbeitsgruppe schon nochmal darauf festnagelt, dass sie halt auch eine Begründung, dann irgendwann auch eine schriftliche Begründung geben, warum sozusagen der Ansatz auch gesetzeskonform ist. Also nicht nur so zwischen Tür und Angel mal, oh ja, das wird schon passen, sondern dass wir auch die Diskussion mit dem Herrn Bloink eine ausreichende Basis für so etwas haben. Das ist für mich eigentlich fast das Wichtigste, muss ich sagen.
Ja, war der Hintergrund meiner Frage heute Vormittag an Herrn Blöing. Ja, aber wie gesagt, dem steht da jetzt erstmal der Auftrag gegenüber, mit der Kommission zu sprechen.
Gut. Aber damit.
Darf ich nochmal kurz nochmal nachhaken mit dieser Zusatzangabe der Gewährung dann von zum Beispiel Aktienoptionen oder so? Weil Sie haben das so dargestellt, als könnte man das direkt in Bezug zueinander setzen, aber das ist ja auch eine Frage der Periodisierung. Wenn ich in einer Periode was angebe, was der erhalten hat für vergangene Zeiträume und in der Periode Angaben mache zur Gewährung über zukünftige Zeitpunkte, kann ich das ja nicht miteinander verknüpfen, dass ich bezüglich dessen, was er jetzt in der Periode erhält, ursprünglich gewährt bekommen hat. Ja. Und so hatten Sie es dargestellt.
Nee. Beziehungsweise das ist...
Also ich habe dann Periodenverschiebung, ich kriege das nicht mehr, glaube ich, nicht mehr zusammen, weil ich denke, ich muss die Angaben, was ich gewährt habe, in der Periode der Gewährung angeben.
Weshalb ja der Kodex auch eigentlich versucht, auf beide Füßen zu stehen, sowohl auf Zufluss als auch Gewährung, wobei aber die Zuordnung vielleicht hier oder da etwas fragwürdig ist. War es das dann für heute? Vielen Dank.